Morgen auch von mir. Schönen guten Morgen auch ein Stockwerk tiefer und vielleicht auch ein Stockwerk höher. Ich denke, wir machen einfach weiter mit unserem Thema. Wir hatten ja mit der Offenbarung mal so angefangen und die Sendschreiben uns etwas ausführlicher angeschaut und dann noch Kapitel 4 und 5 das letzte Mal. Und jetzt würde ich noch den Rest ins Visier nehmen. Ihr müsst die Maske auf die Nase ziehen. Näher ran. Ist es zu leise? Das ist wieder übersteuert dann unten. Also, das ist jetzt das, was wir uns für heute vorgenommen haben. So ein paar Kapitelchen. Offenbarung 6 bis 22. Das zieht erstmal sehr viel aus, aber es geht jetzt auch nicht darum, jeden Vers zu betrachten. Ich sage da gleich noch was dazu. Sondern ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Struktur der Offenbarung, für das Gerüst. Weil wenn man das mal verstanden hat, dann ist der Rest relativ einfach und im Selbststudium sicher auch gewinnbringend, dann noch weiter zu verfolgen. Und ich denke, wir lesen erstmal ein paar Texte. Und wir werden finden, da haben wir schon die erste Struktur eigentlich. Also bestimmte Dinge, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen und am Ende das Thema Jesus Christus kommt wieder. Ich lese einfach mal diese Texte jetzt ausschnittsweise vor, die da angegeben sind. Also zuerst aus Kapitel 6, direkt im Anschluss an das, was wir letztes Mal hatten. Kapitel 6, Vers 1 am Anfang. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete, und so weiter, dann Vers 12 bis 13, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt und von einem starken Wind durchschüttelt wird, so warf er seine unreifen Feigen ab. So mal dazu, dann aus Kapitel 8, habe ich ja schon, Vers 1 und 6. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und Vers 6. Und die sieben Engel, die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und dann aus Kapitel 16. Vers 1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes auf die Erde aus. Vers 17. Und der siebte goss seine Schale in die Luft aus und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel hervor, von dem Thron her, der sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner. Und ein großes Erdbeben geschah, wie es nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt. Und die Städte der Nationen fielen. Und Babylon, die Große, kam ins Gedächtnis vor Gott, dass ihr der Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes gegeben werde. Und jede Insel entfloh und Berge wurden nicht gefunden und große Hagelsteine wie ein Talent schwer fallen aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästern Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Dann aus Kapitel 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist ja Jesus Christus, der dann wiederkommt aus dem Himmel. So, ich komme nachher noch ein bisschen zurück auf die Inhalte dieser Verse. Aber wenn wir das einfach mal so kurz uns vor Augen führen, ist die Struktur dieser vielen, vielen Kapitel in der Offenbarung, die so unübersichtlich erscheinen auf den ersten Blick, einfach, nämlich es ist diese Struktur. Jetzt kommen also erstmal diese Gerichte, bevor der Herr dann persönlich aus dem Himmel kommt. Darauf läuft alles hinaus. Und zwar diese 7 Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte, 7 Schalengerichte. Das ist ganz einfach die Struktur. Ja? Und jetzt lese ich auch trotzdem noch ein paar Texte dazu, weil es gibt auch noch ein paar Einschübe, aus denen lese ich auch noch kurz was. Brauchen wir nachher auch noch. Ich lese noch etwas aus Kapitel 11, Vers 2 bis 3. Da wird gesagt, und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben und sie werden 1260 Tage lang weissagen mit Sacktuch begleitet. So, das ist ja schon mal wichtig, es geht offensichtlich immer viel um Jerusalem in der Offenbarung und es geht um 42 Monate, sehr viel, nicht ausschließlich, aber sehr viel um 42 Monate, also 3,5 Jahre. Sind umgerechnet mit 360 Tagen pro Jahr gerechnet, 1260 Tage. Ja. Und dann geht es aber auch noch viel um das Römische Reich, das lese ich da etwas aus Kapitel 17. Mein wieder entstandenes Römisches Reich, das damals im Untergehen war, als die Offenbarung geschrieben wurde. Offenbarung 17, Vers 7. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund wieder heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lammes geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen. Denn es war nicht und es ist wieder da. Und auf Vers 9b. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Also es ist eine Anspielung auf die sogenannte 7 Hügelstadt Rom. Ganz offensichtlich. Ne? Und dann aus Kapitel 22 noch. Na, das lesen wir erst am Ende. Am Ende der Offenbarung haben wir dann noch so ein paar praktische Appelle. Den wollen wir uns dann am Ende dieser Stunde noch zuwenden, um noch ein bisschen was Praktisches dazu haben. Aber erstmal müssen wir ein Verständnis schaffen für diese lehrmäßige Struktur dieses Buches. Und wie gesagt, das ist ganz einfach die Struktur. 7, 7, 7, Jesus Christus kommt wieder und dazwischen ein paar Einschübe. Und das werden wir uns auch gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Zunächst mal etwas, ein paar allgemeine Anmerkungen zum Thema Prophetie. Ja, in diesen Tagen, wenn es so drunter und drüber geht, wie in unseren Tagen, dann wird das immer wieder sehr strapaziert, dann kommt man wieder auf die Offenbarung zurück. Leider immer erst dann, das ist ein bisschen komisch, aber sei es drum. Da ist es aber trotzdem gut, weil dann viele komische Theorien plötzlich im Umlauf sind, dass man sich mal ein paar grundlegende Gedanken macht über Prophetie. Und das erste Problem der Prophetie ist, dass sie gar nicht so eindeutig ist. Ja? Ist eher uneindeutig. Und vor allem in der Offenbarung natürlich, sehr oft symbolisch. Also wenn wir vorher gelesen haben, dass die Sterne vom Himmel fallen auf die Erde, ist ja klar, das kann nicht wörtlich gemeint sein. Das geht ja nicht. Logisch. Aber es ist natürlich symbolisch gemeint. Das war auch den Leuten damals schon klar, dass das so nicht geht. Es war immer klar, dass das symbolisch ist. Ja? Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was bedeuten diese Symbole? Mal um bei diesem Beispiel zu bleiben mit den Sternen. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, Sterne gelten als etwas Fixes. Also die stehen an ihrem Ort, da stehen sie immer. Und deshalb haben ja die Menschen früher auch anhand der Sterne navigiert. Sie haben sich orientiert an den Sternen. Wenn die jetzt aber runterfallen, dann heißt das ja vielleicht, dass feste Strukturen hinfällig sind und die Menschen orientierungslos geworden sind. Zum Beispiel sowas. Ja? Aber ob das jetzt die richtige Erklärung ist, die allein richtige Erklärung, kann ich auch nicht beweisen. Ja, da gibt es vielleicht auch andere Erklärungen. Deshalb ist es immer so ein bisschen uneindeutig. Ja? Außerdem ist die Prophetie oft mehrschichtig. Das hat man auch im Alten Testament ganz oft. da ist es sogar gut begründet im Alten Testament, weil da heißt es extra, wenn jetzt ein Prophet auftritt, woher weiß ich denn, dass das ein Prophet Gottes ist? Und dann war damals im Gesetz angeordnet schon, in den Büchern Mose, das erkennst du daran, dass das, was er prophezeit, doch eintrifft. Ja, aber gleichzeitig haben sie auch Prophezeiungen gesagt, natürlich, die noch in ferner Zukunft lagen, also die Zukunft betreffen. Und deshalb sind die Prophetien oft mehrschichtig. Es gibt einen Teil, der schon früh erfüllt ist und einen Teil, der noch in weiter Ferne liegt. In der Regel eben, sich bezieht auf den Tag des Herrn, auf das Wiederkommen Jesus Christus. Ja? Und so ist auch in der Offenbarung manchmal so ein bisschen ein Problem, dass man denkt, oh, das ist ja schon erfüllt. Aber es ist noch nicht erfüllt. Es ist vielleicht so eine Vorerfüllung, aber die eigentliche Erfüllung, die oberste Schicht sozusagen, die ist immer noch ausständig. Also keine Ahnung, das Römische Reich zum Beispiel. Als der Napoleon da losgezogen ist und was aufgebaut hat, haben die Leute vielleicht gedacht, jetzt kommt das Römische Reich wieder. Es kommt wieder. Er baut es wieder auf. Ja? Oder das Römische Reich deutscher Nation oder Adolf Hitler mit seinem Dritten Reich, was weiß ich. Immer hat man gedacht, jetzt ist es erfüllt. Aber nein, es war noch nicht erfüllt. Ja? Sondern es ist immer noch Zukunft. Es sind nur solche Vorandeutungen. Das muss man also auch immer ein bisschen bedenken. Und dann ist halt das Problem bei der Prophetie, dass es so richtig eindeutig, kann man es erst im Nachhinein sagen, was es war. Also wenn es dann passiert ist, wenn es sich erfüllt hat, dann ist klar, ah, das war mit den Sternen gemeint, die auf die Erde fallen zum Beispiel. Das wird man so richtig definitiv erst im Nachhinein sagen können. Das ist halt das ist halt so. Und deshalb ist jetzt die Prophetie noch die Offenbarung zum Beispiel kein Fahrplan, den man einfach so abhaken kann, dass wir sagen könnten, also Kapitel 6 haben wir jetzt schon abgehakt, ist jetzt schon erfüllt, Kapitel 7 kommt demnächst und dann kommt Kapitel 8, so geht das nicht. Ja, das geht so nicht. Und es ist ja halt auch kein Selbstzweck, die Prophetie, dass wir unsere Neugierde befriedigen irgendwie oder uns da verwirklichen in spektakulären Auslegungen, sondern es hat einen ganz anderen Zweck. Will uns auf ganz bestimmte Dinge aufmerksam machen, auf Prinzipien, die wir auf jeden Fall verstehen. Die sind doch eindeutig. Ja? Die Prinzipien, um die es geht, die sind eindeutig. Ja? Und wir müssen gar nicht genau jedes Detail verstehen, was man erst im Nachhinein als eindeutig verstehen wird. Das müssen wir gar nicht. Und dann noch ein Punkt, man kann es auch erst vom Ende her lesen, man muss es vom Ende her lesen, also wenn wir nicht wüssten, dass alles auf Kapitel 19 hinausläuft, darauf, dass Jesus Christus wiederkommt, dann könnte man ja denken, ja gut, dann ist ja vielleicht schon Kapitel 13 erfüllt, das Römische Reich ist vielleicht schon da oder so. Aber nein, so einfach ist es nicht, sondern es läuft darauf hinaus. Und solange, ja, auf die Zeit ganz kurz bevor Jesus Christus wiederkommt, da wir nicht wissen, wann er wiederkommt. Ja. So, das reicht vielleicht mal dazu. Also schauen wir uns die Offenbarung vom Ende her an. Ende ist mein Anführungszeichen. Und ich will das noch ganz kurz zeigen. Wir hatten schon mal uns damit beschäftigt mit Kapitel 19. Auch da ist die Struktur vom Ende, das sind die Kapitel 19 bis 22 oder 21, einfach. Jesus Christus kommt wieder als der Höhepunkt der vorangehenden Gerichte. Das ist das Erste. Zweitens, Jesus Christus herrscht. Das ist dann die Rede von 1000 Jahren. Sogenannte tausendjährige Reich. Ob das jetzt symbolisch ist oder nicht, haben wir dahingestellt. Ja? Das ist das Zweite. Drittens, Jesus Christus vollendet. Er führt diese Herrschaft zu einer Vollendung und überführt die ganze Schöpfung in einen ewigen Zustand, so wie Gott ihn haben will. Wie es dann ewig bleibt. Neue Himmel und neue Erde. Vollendung. Darauf läuft alles hinaus, auf ein gutes Ende. Ja? Es gab ja viele Herrscher, die schon geherrscht haben und auch sogar 1000 Jahre herrschen wollten. Hat dann nie funktioniert und kein Reich hat so richtig lang gehalten. Und immer ging es irgendwie dann doch schief am Ende. Aber dieser König, Jesus Christus, wird alles zur Vollendung bringen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist ganz einfach die Struktur und das ist das Ende. Jetzt auch noch ganz kurz, das das werden wir immer wieder jetzt finden, dass es auch da so kleine Einschübe gibt. Also kurz bevor berichtet wird, dass Jesus Christus wiederkommt, und zwar mit allen seinen Heiligen, also mit Glaubenden, die er zuvor in den Himmel geholt hat, um dann mit ihnen wiederzukommen, wird von dieser Hochzeit berichtet, dass er sich mit seiner Gemeinde vermählt, um dann mit ihr an seiner Seite wiederzukommen und zu herrschen. Also erst diese Hochzeit des Lammes. Dann der zweite Einschub da, sieht man, dass ich das jetzt im Weg stehe. Da ist auch so ein kleiner Übergang zwischen dem Ende der Herrschaft Christi und dem Anfang einer neuen Schöpfung, an dieser Schwelle zur Ewigkeit, ist ja nochmal davon die Rede, dass es ein Endgericht gibt vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt dieser ewige Zustand. Und dann am Schluss nochmal eine Rückschau auf das Glück, sage ich mal, auf den Segen, den die Glaubenden erleben werden unter der Herrschaft Jesus Christus. Ja, das ist doch mal das neue Jerusalem, wie das da heißt. Und wie die Gemeinde da herrlich sein wird. Wird beschrieben mit Edelsteinen und Perlen, alles ganz herrlich und schön, Licht durchflutet. Und um mal irgendwie so einen Eindruck zu vermitteln, wie gesegnet die Gemeinde sein wird an der Seite Jesu Christi. Also das ist ganz grob die Struktur, und dann kommen noch diese praktischen Ermahnungen, die wir uns nachher anschauen. Das ist das Ende, auf das alles hinaus. Das ist schon mal wichtig, es geht auf ein gutes Ende zu. Wenn man die Kapitel vorher jetzt, 6 bis 18, sich anschaut, dann klingt das alles so negativ und schlimm, aber es hat ein gutes Ende. Dann schauen wir uns also jetzt diese Gerichte an, die da vorne dran sind, Kapitel 6 bis 18. Und ich habe erstmal so einen Zeitstrahl aufgemalt. Also das Ende ist ja ein ziemlich langer Zeitabschnitt, wenn man das mal mit 1000 Jahren rechnet oder so. Und davor, die Gerichte ist eigentlich sehr kurz. Das ist jetzt hier so ein Pausezeichen da hinten. Also die Gerichte ist eigentlich eine sehr kurze Zeit vorneweg. Und die fangen irgendwo an und die enden dann da, wenn Jesus Christus aus dem Himmel wiederkommt. Jetzt war der Himmel so als Gewölbe da oben drüber gemalt, weil Zeit gibt es ja nur hier unten, da oben ist Ewigkeit. So. Vielleicht noch eine kurze Frage, wie ist es denn mit der Entrückung? Ich habe so ein kleines Fragezeichen mal hingemacht, weil es verschiedene Meinungen dazu gibt, aber es ist ja so, sicher ist die Tatsache, 1. Thessalonicher 4, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, dass es zwei Phasen hat. Erst nimmt er uns zu sich, also alle Glaubenden, auch die auferstehen werden, zu sich, und dann kommt er mit ihnen wieder. Jetzt die Frage ist ja jetzt nur, wie viel Zeit ist zwischen Phase 1 und Phase 2? Und ich denke, es spricht viel dafür, die Entrückung hier an den Anfang zu setzen, weil wir das wohl gar nicht mehr erleben werden, was da alles berichtet wird. Könnte sogar noch ein bisschen früher sein. Also es könnte sogar noch ein bisschen davor sein, das weiß man auch nicht. Ne? Weil der Jesus hat gesagt, er kommt bald, wir erwarten ihn. Die ersten Christen haben ihn schon täglich erwartet. Ja? Und wir müssen nicht warten, bis sich irgendwas da erfüllt hat, um zu sagen, okay, jetzt kann er dann wiederkommen. Jetzt haben wir endlich das Römische Reich, jetzt kann er wiederkommen. Nein, so ist es, glaube ich, nicht. Ja? Er kann jederzeit wiederkommen. In 1. Thessalonicher 5 steht ja der berühmte Satz, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben. Frieden und Sicherheit sagt heute, glaube ich, keiner. Wir müssen jetzt auch nicht abwarten, bis es soweit ist. Jesus Christus kann jederzeit wiederkommen. Aber ist jetzt nicht das Thema hier eigentlich, nur so am Rande. Relativ sicher ist, dass diese Zeit der Gerichte wohl ungefähr 7 Jahre umfasst. Weil der Prophet Daniel davon berichtet, dass von seinen 70 Jahrwochen noch eine ausständig ist, die nach einer Einschaltung unbekannter Zeit dann noch aussteht, also 7 Jahre. Und die Offenbarung spricht auch manchmal davon, aber vor allem spricht sie, haben wir vorher gelesen, von 3,5 Jahren. 42 Monaten, 1260 Tagen. Also offensichtlich ist das nochmal hier zweigeteilt. dass ab der Mitte jetzt erst so richtig los. Also ganz viele Sachen betreffen diese zweite Hälfte in der Offenbarung. Das müssen wir jetzt aber alles nicht so ganz genau zuordnen, das ist nicht so wichtig, nur mal um so ein grobes Gefühl zu haben, wovon wir da reden. Jetzt gucken wir also uns die Kapitel an, den Bericht, also die Struktur des Textes und was das so ungefähr bedeutet. Und das ist auch wieder eigentlich einfach, das ist die Struktur. Hatten wir ja schon gesehen. 7 Siegel, wobei das wird dann noch unterteilt in 4, 2, 1. 4, 2 habe ich mir jetzt gespart, aber 6 Siegel und dann das 7. Dann 4, 2 Posaune und das 7. Posaune, 6 Schalen, 7. Schale. So wird das immer unterteilt. Ja? Im Bericht. Ja. Das ist die Struktur. Die muss man im Kopf haben und der Rest ergibt sich dann von allein. Okay? Wenn man jetzt überlegt, was bedeuten denn diese Gerichte, das ist dann ein bisschen schwierig, zugegeben. Ich mache mal so ein paar einfache Vorschläge, ohne zu behaupten, dass es genau das so sein muss. Zum Beispiel diese 6 Siegel, da haben wir am Anfang diese sogenannten apokalyptischen Reiter. Da ist ja offensichtlich die Rede von Dingen, die man so kennt aus der Geschichte. Krieg, Tod, Seuchen, da ist von einer Seuche da die Rede, von Hungersnot, von Inflation und solchen Sachen. Das sind Dinge, die kennt man. Die kann man relativ gut deuten, da diese ersten Siegel. Danach wird es komplizierter. Da wird diese Sprache viel symbolischer. Ja. Bei den 7 Posaunen zum Beispiel, da könnte man jetzt sagen, wenn zum Beispiel die Schiffe auf den Meeren zerstört werden, ist vielleicht ein Hinweis, dass der Handel betroffen ist. Sowas. Ja. Oder Quellen der Moral, die vergiftet werden und solche Dinge. Ja. Das Obere getroffen werden, große Bäume und so. Aber das ist, wie gesagt, symbolisch und nicht eindeutig. Ja. Aber dann ist noch wichtig, dass bei der 7. Posaune schon das Ende quasi vor der Tür steht. Das ist schon eine Ankündigung der Herrschaft Christi. Da wird dann schon gesagt, jetzt ertritt seine Regierung an, es ist soweit. Ja. Und das hat manche dazu verleitet, zu denken, dass die Offenbarung so eine Spirale sei, dass es so zyklisch immer berichtet wird. Das ist aber nicht so, denke ich, sondern wir haben immer wieder solche Vorgriffe im Text und auch Rückblendungen. Also hier wird schon die Herrschaft Christi angekündigt und daraus geht aber hervor, dass diese letzten 7 Schalen offensichtlich so eine allerletzte Phase sind, die sehr schnell die Erde trifft. Gerichte, die sehr schnell kommen und da ist die Rede von Verfinsterung im Römischen Reich. Man denke an diese Finsternis bei den Plagen Ägyptens zum Beispiel, so am Ende, nicht, weil es ganz finster war. Ist hier offensichtlich eine geistliche Verfinsterung gemeint, die ja so weit geht, dass die Menschen verblendet sein werden, der Art, dass sie in den Krieg ziehen gegen das Lamm, nach Armageddon und so. Ja, völlige Verblendung, wie das da berichtet wird. Ja. Und dann, das haben wir gelesen, die 7. Schale haben wir gelesen, von großen Erdbeben heißt es da, wo alles erschüttert wird, gibt keine Berge mehr und nichts, alles wird quasi zerstört. Also das spricht irgendwie von einer sehr großen Erschütterung. Und was wir auch gelesen haben, ist, dass diese 7. Schale in die Luft ausgegossen wird. Und wenn einem Menschen die Luft weggenommen wird, dann lebt er nicht mehr lang. Da geht es jetzt nicht mehr um Monate oder um Wochen, auch nicht mehr um Tage, dann geht es um Minuten sozusagen. Also ich denke, dass das hier am Ende ganz schnell geht. Und was ist die große Erschütterung? Also irgendwie, dass halt diese alte Welt zu ihrem Ende kommt. Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, Hebräer 12, auch in Anspielung auf das Alte Testament, was man auch nicht da ganz vergessen darf bei der Deutung dieser Symbole. Hebräer 12 heißt es, dass Gott damals, als er das Gesetz gegeben hat am Sinai, die Erde erschüttert hat. Ja, auch Erdbeben. Und dann heißt es weiter, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben lassen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind. Also es geht darum, dass alles Gemachte letztendlich erschüttert wird, um Platz zu machen für was Neues. Ja, das ist einfach zu deuten als Symbol. Hier geht das Alte zu Ende, Jesus Christus kommt wieder und es beginnt was Neues. Und jetzt noch ganz kurz, also das muss man sich merken, und der Rest ergibt sich von allein, das sind diese Einschübe, die es auch hier wieder gibt. Lesen wir jetzt nicht alles. Es wird vor allem immer wieder ein Fokus gerichtet auf Glaubende, die es ja dann auch geben wird. Ja, auch nach der Entrückung, wenn man das mal so annimmt, wird es ja wieder Gläubige geben, die sich dann bekehren. Und zwar sowohl aus den Völkern als auch aus den Juden. Und die werden bewahrt vor den Gerichten. Das wird hier berichtet schon in Kapitel 7, ganz am Anfang, als Verheißung vorneweg für sie. Jerusalem speziell, auch da wird es einen Überrest geben, einen Gläubigen, der bewahrt wird. Da ist die Rede von diesen zwei Zeugen, das haben wir gelesen. Ein bisschen kompliziert ist der Einschub hier. Zugegeben, da sind von drei Zeichen die Rede, von sieben verschiedenen Szenen, die teils zurückblicken, teils nach vorne schauen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass es jetzt so richtig drunter und drüber geht hier und dann das Ende kommt. Und dann noch der letzte Einschub, relativ großer Einschub, zwei Kapitel lang, Kapitel 17 und 18, ein Rückblick auf das Thema Babylon. Da haben wir auch was von gelesen. Und Babylon ist natürlich nicht die Stadt im Irak oder sowas, darum geht es nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht um Rom, wir haben das gesehen, und es geht um die Religion Roms und um die wirtschaftliche Macht. Ja, Babylon, die Hure, das ist die Religion, die Moral. Babylon, die große Stadt, die Handel treibt, ist die wirtschaftliche Macht. Und beides geht zugrunde. Beides geht zugrunde. Das eine wahrscheinlich vor dem anderen. Aber das reicht jetzt. Das ist ganz grob der Bericht. Und damit haben wir eigentlich schon alles gesagt. Das ist die Offenbarung. Aber trotzdem sind wir noch nicht ganz am Ende, sondern wollen uns jetzt doch noch ein bisschen ein paar praktischen Überlegungen zuwenden. Also das ist nicht unwichtig. Also wenn man das sich merkt, das ist die Struktur, wenn man weiß, da gibt es ein paar Einschübe, dann hat man ein Verständnis. Ja. Und jetzt ist ja trotzdem die Frage, was ergibt sich jetzt praktisch für uns daraus? Und dazu lese ich jetzt dann noch aus Kapitel 22, ab Vers 6, das ist dieser letzte Teil der Offenbarung, wo tatsächlich so ein Schlusswort uns gegeben ist, in dem der Schreiber Appelle, Warnungen, Ermunterungen, Verheißungen uns mit auf den Weg gibt. Und die schauen wir uns noch kurz an. Ich lese das jetzt einfach nochmal, also ich lese das jetzt, Kapitel 22, Abvers 6 bis zum Ende. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge gehört hat und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und der Engel spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen oder Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch auch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Oder mit allen. Das sind die Appelle. Und wenn man auch das kann man jetzt ein bisschen strukturieren. Weil wir haben viermal, dass der Jesus selbst sagt, ich komme bald und von seiner Gnade spricht. Ja, also wie gesagt, die Offenbarung ist nicht nur ein Buch der Gerichte, sondern es läuft eigentlich alles auf ein gutes Ende hinaus. Und es ist auch ein Zeugnis der Gnade Gottes. Am Ende. Und wie gesagt, öfters mal sagt er immer wieder, ich komme bald. Das ist mal so diese wichtigste Botschaft. Ich komme bald, sagt er. Ja. Und außerdem sagt er, dass wir alles wissen, was wir wissen müssen. Ich lese nochmal, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Versiegle nicht das, was ich dir gegeben habe. Schreib es in ein Buch, aber versiegle es nicht. Also es ist nichts Verschlossenes, ja, sondern alles, was wir wissen müssen, ist uns offenbart. Es liegt vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch und wir können darin lesen und unsere praktischen Schlüsse daraus ziehen. Auch wenn wir nicht jede Einzelheit deuten können. Wir müssen sie auch gar nicht. Sondern die eigentliche Botschaft ist offen. Die ist nicht versiegelt. Ja? Die Offenbarung selbst ist kein Buch mit 7 Siegeln. Im Gegenteil. Es ist ein unversiegeltes Buch. Es ist offenbart, worauf alles hinauslaufen wird am Ende. Mehr müssen wir nicht wissen, außer diesen Prinzipien, die wir da finden. Das sagt er auch zweimal. Und auch wenn er dann hier sagt, ich bin der Morgenstern, ist es ja auch nichts anderes als ich komme bald. Weil noch bevor also der neue Tag anbricht, bevor Gott das Neue kommen lässt, kommt der Herr Jesus für uns sozusagen noch während der Nacht als ein Morgenstern. Und wir gehen zu ihm und dann kommen wir mit ihm, um einen neuen Tag anzufangen. Also das ist auch nichts anderes. Ja? Das sind diese Grundaussage. Und da dazwischen, jetzt wieder, das sind immer so die Strukturen der Offenbarung, haben wir jetzt noch ein paar praktische Schlussfolgerungen. Die erste praktische Schlussfolgerung, Kapitel 22, hier Vers 8 bis 9, haben wir gelesen, bete Gott an. Der Johannes wollte ja den Engel anbeten und der Engel sagt, nein, das ist, mach es bitte nicht. Es gibt nur einen, der angebetet werden darf, und das ist Gott. Und das tu bitte. Bete Gott an. Das ist tatsächlich eine auch ganz praktische Sache, sage ich mal, die wir mitnehmen aus dem Studium der Offenbarung. Wir hatten letztes Mal Kapitel 4 und 5 recht ausführlich betrachtet. Da ist das ja das große Thema. Die Anbetung Gottes. Dass alle Schöpfung Gott anbeten darf und soll. Und wir intelligente Menschen erst recht. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir hier mitnehmen können. Bete Gott an. Nicht die Dinge, die vergehen, sondern Gott, der über allem steht. Die zweite praktische Schlussfolgerung, ich nenne es einfach mal so mit meinen Worten, bleib treu. Also besuche nicht deine Kleider, wie es hier heißt und so weiter. Ich komme bald um meinen Lohn mit mir, also es gibt Lohn und das ist eine Motivation dafür, treu zu bleiben. Glückselig, die ihre Kleider waschen, dass sie ein Recht haben am Baum des Lebens, wie das hier heißt. Also, bleib treu, es lohnt sich. Du weißt, worauf Untreue gegenüber Gott hinausläuft. Es nimmt kein gutes Ende, aber für die Glaubenden gibt es ein gutes Ende. Und das ist eine Motivation, treu zu bleiben. Ganz einfache Schlussfolgerung. Ja. Und dann noch die letzte in Vers 17 bis 19. Es ist auch ganz merkwürdig verknüpft damit, dass er sagt, ich komme bald. Und die Braut, also sprich die Gemeinde, antwortet, oh ja, bitte komm bald. Damit verknüpft ist aber dann noch ein anderes Komm. Und zwar der Aufruf, die Einladung an die Außenstehenden, an die, die noch nichts wissen wollen von Gott, an die, die noch diesen Durst der Seele haben. Ja? Wen dürste, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also diese Einladung an die Menschen, doch noch umzukehren zu Gott, solange es Gnadenzeit ist, solange diese Einladung steht, die ist eben auch hier eine Schlussfolgerung der Offenbarung, dass wir das auch irgendwie weitertragen und diese Einladung ausstrahlen oder auch weitersagen. Gott, wie gesagt, will das Gute für alle Menschen. Er will keine Gerichte. Gerichte sind ihm ein fremdes Werk, so heißt es im Alten Testament in den Propheten. Das ist eigentlich nicht sein Ding, Gericht zu üben. Es ist nur sozusagen notwendig, halt, um das Neue einzuführen. Aber es ist nicht eigentlich das, was er will, sondern er will die Menschen segnen in seiner Gegenwart. Dafür hat er sie ja geschaffen. Und die Erlösung bereitgestellt, dass die Menschen zu ihm kommen können, um in seiner Gegenwart glücklich zu sein. Das will er eigentlich. Ja. Und darauf läuft alles hinaus. Und deshalb die Einladung. Wer will, komme. Wenn er nicht will, ist es natürlich sein Problem. Aber das ist die Einladung. Ja, das ist ganz grob die Offenbarung. Ich fasse das nochmal ganz kurz ein bisschen zusammen. Ich denke, wir haben so ein bisschen ein Gefühl schon gekriegt dafür, wie ist die aufgebaut. Wie muss man das lesen? Wie muss man es verstehen? Man darf nicht, das ist manchmal so ein bisschen, sag mal, das Problem, dass man so ein bisschen hängen bleibt an jetzt irgendeinem Symbol, das man nicht so richtig gedeutet kriegt. Und dann bleibt man da hängen. Was ist denn das jetzt da? Die Sterne fallen vom Himmel. Was mache ich denn jetzt damit? Da darf man sich jetzt nicht so dran festbeißen. Ne? Sondern wir müssen tatsächlich so ein bisschen so ein Gefühl haben für diese Struktur. Und die ist relativ einfach. Jesus Christus kommt wieder. Und davor gibt es halt Gerichte. 3 mal 7 eingeteilt. Es ist egal, jedenfalls. Es gibt davor Gerichte, das ist die Struktur. Und dann noch ein paar Einschübe im Text. Gott muss das Böse richten, damit dann was Neues beginnen kann. Das Alte muss zum Ende kommen und dann beginnt was Neues und darauf läuft es hinaus. Jesus Christus kommt wieder, Jesus Christus wird herrschen, Jesus Christus wird vollenden. Und dann kommt dieser ewige Zustand. So nach der Bibel hat ja alles einen Anfang und hat auch ein Ende. Ja, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Irgendwo hat man alles angefangen und irgendwann wird auch einmal alles enden. Und Gott gibt einen gewissen Ausblick auf dieses Ende. Wann genau das ist, wissen wir nicht. Es ist auch nicht so entscheidend, eine Jahreszahl angeben zu können, da kann man eigentlich immer nur falsch liegen. Sondern was für uns wichtig ist, Jesus Christus hat gesagt, ich komme bald. Das ist das, was wir unbedingt mitnehmen. Ne? Ich komme bald. Und was sich aus diesen moralischen Belehrungen der Offenbarung ergibt, haben wir auch gesehen, Gott anbeten, die Menschen einladen, treu bleiben, das ist das, was wir mitnehmen, was wir auf jeden Fall gut verstehen können. Und wenn wir die Offenbarung so auch für uns selbst vielleicht nochmal in Ruhe ein bisschen durchlesen möchten. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Darf der nächste gucken. wird dann noch mit uns beten. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in der ganzen Bibel von der ersten bis zur letzten Seite immer wieder dich finden. Immer wieder geht es um dich. Und immer wieder geht es darum, dass unsere Blicke auch zu dir hingelenkt werden. Und jetzt hier in diesem Text eben auch zu dir als dem, der bald wiederkommt, zu dem, der alles vollenden wird, zu einem guten Ende bringen wird. Und dafür danken wir dir. Unsere Blicke werden auch hingelenkt zu dem, bei dem wir einmal sein werden, bei dem wir in alle Ewigkeit sein werden und bei dem wir es so gut haben werden. Aber unsere Blicke werden auch hingelenkt zu dir, als dem, dem alle Ehre zuteil wird, vor dem einmal jedes Knie sich beugen wird, dem die Herrlichkeit zusteht und dem auch zusteht, das alles so zu vollenden. Du bist würdig, du allein. Das haben wir jetzt auch in Kapitel 5 gelesen. Und wir bitten dich einfach, dass du diese Belehrungen aus deinem Wort segnest und dass wir da in unserem Herzen was von mitnehmen können, auch in den Alltag so hinein. Und wir möchten uns weiter dir anbefehlen für diese Zeit hier noch weiter, die wir hier noch sind. Wir bitten dich auch, dass noch viele Menschen der Einladung folgen, zu dir zu kommen, den Durst ihrer Seele bei dir zu löschen. Und danke, dass doch unsere Seele Frieden und Glück und Freude, Befriedigung schenken willst und schenkst. Wir danken dir dafür und